Hallöchen, ihr da draußen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flachkörper. Was eine Woche schon wieder, oder? Der Frühling ist da, Krieg im Nahen Osten, die Spritpreise steigen, die Temperaturen steigen, der Weltwirtschaft geht das Öl aus und wir gehen raus zum Joggen und sind dabei kräftig am Ölen. Genug der schlechten Wortwitze, aber vom Gefühl her ist es ein ganz normaler März, oder? Jedenfalls fühlt es sich irgendwie so an, die Welt steckt seit 10 Jahren in so einer Krise, in so einer Dauerkrise. Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Ukraine-Krise, Nahostkrise, Mittlerer Osten-Krise, und Krise ist eigentlich immer nur ein anderes Wort für Krieg oder für wir stehen kurz vorm Weltuntergang. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, wir haben als Menschheit unseren Zenit überschritten und wir brauchen dringend, dringend eine neue Gesellschaft. Und dieses ähnliche Gefühl, dass dringend etwas Neues passieren muss, das gab es dann wahrscheinlich auch in Deutschland nach 1945. Und die Bundesrepublik Deutschland war ja mal so eine Art neue Gesellschaftsform. Sie ist entstanden aus den Trümmern des Faschismus. Und in dieser Zeit hat man sich gefragt, wie man Dinge anders macht. Eine neue, stabile Republik sollte aufgebaut werden. Politisch als auch kulturell. Und genau darum geht es heute. Wie versprochen, ich wollte ein bisschen was zur Bundeswehr erzählen. Das werde ich heute auch machen. Und dann werden wir uns auch aus gegebenem Anlass der kulturellen Aufarbeitung widmen. Eine klare Neuerung nach 1945 ist sehr offensichtlich. Es soll kein Krieg mehr von deutschem Boden ausgehen. Das ist nach 2 Weltkriegen in nicht mal 30 Jahren auch bitter, bitter nötig. Die deutsche Gesellschaft war bis zum Zweiten Weltkrieg durch eine militärische Tradition geprägt. Das liegt vor allem am preußischen Einfluss. In der deutschen Geschichte hin zur Nationalstaatsgründung wird das sehr militaristische Preußen immer einflussreicher. Preußische Tugenden wie Gehorsam und Disziplin, Pflichtbewusstsein und Ordnung wie Unterordnung unter Autoritäten, Effizienz und Organisation gehören irgendwie immer noch zur Identität in Deutschland. Und manche dieser Tugenden gelten auch unhinterfragt weiterhin als deutsche Tugenden. Auch dass es einen deutschen Nationalstaat überhaupt gibt, hat viel mit der militärischen Präsenz Preußens zu tun. Der Weg zur Staatsgründung führt über eine Reihe von Kriegen. Zentral dafür sind der Deutsch-Dänische Krieg, der Deutsche Krieg, also Preußen gegen Österreich, und der Deutsch-Französische Krieg, welcher dann 1871 zur Staatsgründung führt. Im dann gegründeten Kaiserreich ist Preußen weiterhin tonangebend. Und auch, dass es im Kaiserreich den sogenannten Sedantag gibt, also den Tag, an dem Deutschland über Frankreich gewonnen hat, und dass es der höchste deutsche Feiertag ist, lässt tief blicken. Auch hier ist Militarismus ein gesellschaftliches Phänomen. Und daraus folgt eine Urkatastrophe. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg. Deutschland verliert und muss Militär abbauen. Aber die Strukturen bleiben ähnlich. Es entsteht ein Staat im Staat, die sogenannte Reichswehr der Weimarer Republik unterliegt kaum parlamentarischer Kontrolle. Zudem bleiben die Offizierskorps und früheren Persönlichkeiten im Amt. Das Militär dient zur Weimarer Zeit dem Staat und nicht der Regierung, so heißt es. Das heißt, Deutschland ja, Demokratie nein. Während des Kapp-Putschs hält sich die Reichswehr zurück. Das war ein rechter Putsch, die versucht haben, wieder zurück zur Monarchie oder zumindest zum Totalitarismus zu kommen. Und man hält sich zurück mit der Aussage, man möchte nicht auf die eigenen Leute schießen. So, das lässt ganz tief blicken, wie es eigentlich gerade in der Reichswehr da so aussah. Und diese militärische Gesellschaft ist natürlich für den Nationalsozialismus extrem nützlich. Deutschland wieder zu alter Stärke führen. Zudem dient das Militär dem Staat, und ob das nun eine Demokratie oder ein Diktator ist, spielt keine Rolle. Als Hitler dann die Macht übernimmt, passt sich das Militär aber ganz schnell an und hat nun wieder, wie gewünscht, eine autoritäre Führung. Der Zweite Weltkrieg und die Shoah, welche eben durch jene eben genannten Tugenden, in Anführungsstrichen, wie Gehorsam und Disziplin, Pflichtbewusstsein und Ordnung, Unterordnung unter Autoritäten, Effizienz und Organisation überhaupt erst möglich wurden, sind der absolute Tiefpunkt der deutschen Geschichte. Und es ist fatal, dass diese Tugenden immer noch als tugendhaft gelten heute und dass man sagt, ja, das ist Teil der deutschen Identität. So, da sind wir wirklich nicht weit wie ein wahrer Deutscher, als zäh wie Leder, hart wie Krupscher und flink wie ein Windhund, was ein Hitler-Zitat ist. Nun versucht sich dieses Land neu aufzustellen. Das Land der Täter. Wie geht es nach dem Krieg nach Auschwitz weiter? Zum einen wird das Militär umstrukturiert. Die Bundeswehr wird aufgebaut und zum ersten Mal in der deutschen Geschichte gibt es einen Parlamentsheer. Der oberste Befehlshaber ist das Parlament. Die zwei entscheidenden Unterschiede sind, der Soldat ist nun Bürger in Uniform. Das heißt, er ist mündig, er hat eine eigene Meinung und er darf auch tatsächlich, es ist sogar in der Bundeswehr gewünscht, ein wenig zu widersprechen. Also jetzt nicht, wenn es heißt, auf dem Boden 5 Liegestütze machen, aber dass man eben nicht mehr blinden Gehorsam hat. Und zum anderen gibt es den Parlamentsvorbehalt. Und das ist die entscheidende Änderung. Das heißt nämlich, die Regierung kann nicht über das Heer entscheiden, sondern lediglich das Parlament. Die Regierung braucht eine parlamentarische Mehrheit. Nun haben Regierungsparteien meistens diese parlamentarische Mehrheit, allerdings selten so uneindeutig wie beim Parlamentsvorbehalt des Militärs. Somit entscheidet nämlich der Bundestag über Kampfeinsätze im Ausland. Und das ist überhaupt gar keine so eine beliebte Entscheidung. Und das erste Mal war dies 1998 der Fall. Damals ging es um den Einsatz im Kosovo und die rot-grüne Regierung unter Schröder musste den Bundestag um Zustimmung bitten. Entscheidungen über Auslandseinsätze sind seit jeher mit großen, zum Teil auch emotional aufgeladenen Debatten verbunden. Da diese Entscheidungen sich keiner großen Popularität erfreuen und die jeweiligen Regierungen eigentlich nur verlieren können. Im Fall des Kosovo war der Einsatz äußerst umstritten. Es gab kein UN-Mandat, dementsprechend war der Einsatz durchaus völkerrechtlich auch schwierig. Ein anderes prominentes Beispiel ist der Einsatz in Afghanistan. Dieser musste jährlich verlängert werden, um legitimiert zu werden. Das heißt, jedes Mal eine neue Debatte im Plenarsaal, jedes Mal Öffentlichkeit und der Parlamentsvorbehalt führte dazu, dass es ständige politische Kontrolle des Einsatzes gab, aber auch langsamere Entscheidungen. Und es ist natürlich überhaupt keine schöne Entscheidung, dass so ein oder populäre Entscheidung für die jeweiligen Regierungen, dass so ein Einsatz so ewig lange dauert wie der in Afghanistan, dass deutsche Soldaten fallen. Das kommt überhaupt nicht gut an in der Zivilgesellschaft. Dem Parlamentsvorbehalt haben wir es auch zu verdanken, dass Deutschland nicht am Irakkrieg teilgenommen hat, da von Beginn an klar war, dass es für diesen Krieg keine parlamentarische Mehrheit geben wird. Nun kann man aber sagen, schön und gut, doch ist das nicht ein stumpfes Schwert? Was ist denn, wenn Deutschland angegriffen wird? Naja, parlamentarische Zustimmung kann auch im Nachhinein erfolgen, wenn Gefahr im Verzug ist und es keine andere Möglichkeit gibt. Und im Fall eines Angriffs gilt dann immer noch das Recht auf Selbstverteidigung im Völkerrecht. Aber nicht nur militärisch müsste sich Deutschland nach 1945 neu erfinden, auch kulturell und gesellschaftlich. Wie geht es denn weiter mit einer Gesellschaft nach Auschwitz, einer Gesellschaft, die Auschwitz zugelassen hat? Kulturkritik findet sich der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich war, heute Gedichte zu schreiben. Das ist natürlich ein Zitat von, ihr habt es an den 1000 Kommas und langen Sätzen erraten, Theodor W. Adorno. Adorno kennt vielleicht manche von euch, andere noch nicht. Und es stammt aus einem Aufsatz von ihm und dieser heißt Kulturkritik und Gesellschaft und das war 1949. Ihr seht die Zeit zur Gründung der Bundesrepublik. Adorno ist ja für eben seine komplexen Sätze bekannt und dieser hier ist einer davon. Doch was ist damit gemeint? Kurz gesagt, in einem Land nach Auschwitz sollte man keine Gedichte schreiben. Warum? Weil die gleiche Kultur, welche eben jene Gedichte hervorgebracht hat, hat auch Auschwitz hervorgebracht und zu verantworten. Es ist die Reaktion auf alles, was war. Weitermachen wäre nicht möglich. Allerdings ist dies auch ein Dilemma, denn nach Auschwitz zu schweigen ist auch nicht möglich. Es braucht Sprache und Kunst, um aufzuarbeiten, wie es soweit kam und was passiert ist. Also muss man doch Gedichte schreiben. Später relativiert Adorno seine These und sagt, dass Kunst nach Auschwitz nötig ist, eben weil es Auschwitz gab. Aber es brauche keine schöne und versöhnliche Kunst, sondern eine, die das Leid, den Bruch und das Unaussprechbare ausdrückt. Theodor W. Adorno ist zusammen mit Max Horkheimer einer der Hauptverantwortlichen für die Entstehung der kritischen Theorie. Diese geht aus der sogenannten Frankfurter Schule vor. Die Frankfurter Schule ist der Begriff, der aus einer Strömung aus dem Institut für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt hervorgeht. Also, ihr merkt, wir sind im Herzen der sogenannten alten Bundesrepublik, Frankfurter Schule, Institut für Sozialforschung, Goethe-Universität. Mich würde da ehrlich mal interessieren, ihr könnt da gerne mal in den Kommentaren, was man so bei Spotify schreiben kann oder mir per Instagram oder so Bezug nehmen, inwiefern Adorno und die Frankfurter Schule für euch ein Begriff ist oder nicht. Ich hatte damit im Studium durchaus zu tun und es ist so ein bisschen für mich wie so eine Parallelwelt, die dort aufging, aber deswegen nicht weniger interessant. Die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus und der Shoah sind prägend für die sogenannte kritische Theorie. Adorno und Horkheimer arbeiten sich an Marx und Hegel ab. Die kritische Theorie, das ist das, wie man das nennt, was aus der Frankfurter Schule hervorgeht, folgt diesen Vordenkern. Der zentrale Punkt ist immer wieder die Dialektik. Das hat jetzt nichts mit Sprachdialekten zu tun oder sowas. Dialektik heißt, es gibt eine Gegensätzlichkeit. Der Eingangssatz von Adorno macht dies deutlich. Kultur und Gedichte sind der Ausdruck von Menschlichkeit, aber diese Kultur existiert in einer Welt, welche Auschwitz hervorgebracht hat. Dies zeigt die Widersprüchlichkeit auf. Warum erzähle ich euch das? Am Samstag ist Jürgen Habermas verstorben. Einigen von euch ist er vielleicht ein Begriff. Habermas hat die kritische Theorie dann nämlich maßgeblich weiterentwickelt. Er wurde 1929 in Düsseldorf geboren, machte dann so ziemlich den gleichen Weg wie alle Kinder aus dieser Zeit, also in den Strukturen des NS. Er hatte Glück und musste nicht noch an die Front zum Kämpfen. Später studierte er und wurde Mitarbeiter am Frankfurter Institut für Sozialforschung unter Adorno und Horkheimer. Da Habermas sich allerdings auch politisch engagierte und vor allem sich radikal demokratisch positionierte, fiel er bei Horkheimer so ein bisschen in Ungnade und später übernahm er dann allerdings doch dessen Lehrstuhl in Frankfurt. Habermas entwickelte die kritische Theorie zentral weiter. Während Adorno eher ein Pessimist war, welcher negativ auf die moderne Gesellschaft schaute, suchte Habermas mehr nach einem Ausweg. Während für Adorno die Vernunft die Vernunft auch nach Auschwitz geführt hat, sagt Habermas, dass man Vernunft retten kann. Für ihn ist Kommunikation der Schlüssel für eine funktionierende moderne Gesellschaft. Am Zitat von Adorno sehen wir, dass für ihn Sprache und Kultur beschädigt sind. Habermas denkt dabei allerdings weiter. Für ihn steht der Dialog und der Austausch im Vordergrund. Für Habermas ist klar, Kommunikation und Argumente sind der Schlüssel zu einer funktionierenden Gesellschaft. Er verlagert die kritische Theorie in Richtung Politik. Öffentlichkeit, Medien und Debatten werden zentral. Demokratie basiert dann eben auf vernünftiger Kommunikation. Das Ziel ist ganz logisch: bessere Institutionen, bessere Diskurse. Habermas übernimmt Adornos radikale Kritik. Dabei versucht er, nach dem Zivilisationsbruch wieder eine Grundlage für eben Vernunft, Kommunikation und Demokratie zu schaffen. Wenn man die Rolle von Habermas in der alten Bundesrepublik und generell in der Bundesrepublik Deutschland verstehen will, dann muss man ihn weniger als reinen Philosoph sehen, mehr als öffentlichen Intellektuellen. Er hat relativ viele, auch in Teilen journalistische Beiträge verfasst, hat viel für die Zeit geschrieben und auch zum Schluss dann für die Süddeutsche. Und Jürgen Habermas hat sich immer und immer wieder in politische Debatten eingemischt, unter anderem zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, zur Demokratie, zur europäischen Einigung. Er war nie nur ein Beobachter seiner Zeit, sondern immer Teil der Öffentlichkeit der Debatte, die er theoretisch beschrieben hat. Aus der Frankfurter Schule ging dann die 68er-Bewegung hervor, doch als diese und wurde auch durchaus von Adorno, Horkheimer und Habermas begrüßt, doch als sie sich dann radikalisiert haben, also unter anderem unter Studentenführer Rudi Dutschke, warf Habermas ihm sogenannten Linksfaschismus vor. Also Habermas auch jemand, der deutlich links der Mitte stand. Aber er sagte, Leute, die so radikal auftreten und nur totalitär ihren eigenes Denken vorgehen, dann da ist der Weg zum Faschismus nicht mehr weit. Diesen Satz bereute er dann später. Aber daher kam dieser Begriff. Und das zeigt auch, er nahm teil an diesen Debatten. Er hat sich dieser Auseinandersetzung nie gescheut. Und die geistigen Väter der 68er Bewegung, dann die Revolution frisst ihre eigenen Kinder, ne, haben sich dann ein wenig davon abgekehrt und distanziert von dem, was daraus folgte, der sogenannte deutsche Herbst und so weiter. Das könnte man allerdings nochmal in einer anderen Folge betrachten. Aber gerade darin liegt seine besondere Rolle. Er hat nicht nur über eben jene Diskurse gesprochen, sondern er war eben Teil dieser Diskurse. In der Bundesrepublik, die nach dem Zivilisationsbruch der Shoah erst lernen musste, was demokratische Streitkultur bedeutet, wurde Habermas zu einer Stimme der Vernunft. Manchmal unbequem, oft streitbar, aber immer mit dem Anspruch, dass Argumente mehr zählen als Macht oder Lautstärke. Und auch das hat er gezeigt mit seiner Diskussion eben mit der 68er-Bewegung, dass er, auch wenn man diesen, wie gesagt, diesen Vorwurf des Linksfaschismus darf man auf gar keinen Fall unterstützen, weil das funktioniert nicht und er hat das ja auch zurückgezogen. Aber es zeigt an, was für ein Mensch er war, dass eben Argumente mehr zählen als Lautstärke. Vielleicht ist das halt sein wichtiges Vermächtnis. Die Idee, dass Demokratie nicht einfach da ist, sondern dass sie immer wieder neu entsteht, und zwar im Gespräch, im Widerspruch und vor allem eins, und das ist sehr, sehr zentral in unserer Zeit und vielleicht auch da lohnt es sich dann bei Habermas nochmal tiefer einzutauchen, vor allem, weil man ihn deutlich besser versteht als Adorno, also finde ich zumindest, aber es geht bei ihm darum, einander zu verstehen. Und gerade hier im Internet ist das, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir müssen wieder lernen, einander zu verstehen und uns auf einer kommunikativen Ebene zu begegnen. Und genau deswegen ist Habermas bis heute aktuell und deswegen ist leider ein großer Denker im Alter von, ich glaube, 96 Jahren verstorben am Samstag. Damit beenden wir diese Folge. Falls euch die Frankfurter Schule und die kritische Theorie interessiert, lest euch da gerne ein wenig rein. Überfrachtet euch aber nicht, es ist durchaus anstrengend. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer wahrscheinlich etwas fröhlicheren Folge, wobei sie könnte auch durchaus politisch werden. Wir sind ein wenig am Überlegen, was wir machen. Passend zu Adorno, Horkheimer und Habermas muss man ja sagen, dass Mark-Uwe Klings Känguru-Reihe weiterging und jetzt die Känguru-Revolution auf dem Markt sind. Und sofern ich Anna da richtig verstanden habe, werden wir darüber nächste Woche sprechen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht wird es auch was anderes, aber ich glaube, es hat auf jeden Fall was mit Literatur zu tun. Wie gesagt, vielleicht die Känguru-Revolution, zur Not machen wir das in 3 Wochen, aber weil es jetzt thematisch hier reinpasst. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet heute Freude und ich konnte ein wenig Anregungen schaffen, sich noch ein bisschen zu bilden. Und wir hören uns dann nächste Woche Mittwoch. Bis dahin, tschüss!